Liebe Sportfreunde, herzlich willkommen in einer neuen Woche, die wir wie gewohnt am Montag mit einer frischen Folge Sportfreunde beginnen. In der heutigen Folge begrüße ich jemanden, der den Sportjournalismus und große Sport-Highlights wie Olympische Spiele und Fußball-Welt- und Europameisterschaften so gut kennt wie kaum ein anderer, den TV-Sportjournalisten Thomas Skulski. Wir unterhalten uns unter anderem darüber, wie er seinen beruflichen Weg gegangen ist, welche großen Sportmomente er miterlebt hat, und Thomas teilt mit uns eine ganz besondere Anekdote mit ihm und der amerikanischen Leichtathletenlegende Carl Lewis. Das und mehr gibt es in der neuesten Folge Sportfreunde. Viel Spaß! Zur Info: Das Gespräch mit Thomas Skulski habe ich im Juni 2026 aufgenommen.
Sportfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Thomas, herzlich willkommen bei Sportfreunde. Sehr cool, dass du hier in diesem Podcast dabei bist. Hallo.
Hallihallo, freut mich sehr, dass ich den Kreis deiner illustren Gäste ergänzen darf.
Die Freude ist ganz meinerseits, Thomas. Du bist oder warst lange, lange Zeit TV-Sportjournalist, Sportreporter und bist viel rumgekommen, hast viele WMs, EMs, Fußball gesehen, Olympische Spiele. Wie bist du ursprünglich ganz am Anfang zum Sportjournalismus gekommen?
Ach, das ist eine lange Geschichte, die denkbar kürzeste Version ist.
In der vierten
Klasse, als die Lehrerin fragte, was wollt ihr mal werden, so wird behauptet, das hat sie mir später erzählt, sei ich aufgestanden, ganz stramm, und hätte gesagt, ich werde Sportreporter.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Gochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge.
Und hätte wohl noch angefügt wie Heinz-Florian Oertel, der, ich habe eine Ostvita, der in der DDR die Ikone der Sportreporter war. Und der Rest des Weges war dann irgendwie Journalismusstudium, 4 Jahre bei der Zeitung gearbeitet in Potsdam, dann mit der Wende quasi beim DDR-Fernsehen beworben in der Sportredaktion. In einem großen Casting, einer der wenigen, also über 100 waren da, 4 sind genommen worden. Da war ich erfreulicherweise darunter. Und nach dem Ende des deutschen Fernsehfunks, wie der Fernsehsender der DDR dann hieß, über den Mitteldeutschen Rundfunk und die ARD zum ZDF, weil ein Kollege dort, der später Chefredakteur wurde, von mir gehört hatte, mich anrief und fragte, ob wir uns mal unterhalten können. Und so bin ich dann letztlich beim ZDF gelandet.
Wow, sehr cool. Also quasi auch ohne den typischen Bewerbungsweg beim ZDF gelandet.
Beim ZDF, ja. Mhm. Ja, nach dem Ende des deutschen Fernsehfunks, der wurde ja zum 31. Dezember 1991 abgeschaltet, per Einigungsvertrag, war bis dahin unter der Federführung von Herrn Mühlfenzel. Und dann hatte ich mich sowohl beim Mitteldeutschen als auch beim RBB, der damals noch ORB hieß, also der Ostdeutsche Rundfunk Brandenburg, die waren ja noch getrennt, beworben. Und habe mich dann für den Mitteldeutschen Rundfunk entschieden und quasi bis zum 31.12.91, also die Hinrunde, die war Fußball-Bundesliga-Saison, noch Deutschen Fernsehfunk und in der ARD integriert gearbeitet. Und dann am 1. Januar 92 waren wir so eine Truppe von 4 Leuten, die aus Berlin nach Dresden gefahren sind und da die ersten Sportsendungen des Mitteldeutschen Rundfunks produziert und in meinem Fall moderiert haben.
Wie war es denn, als du das allererste Mal vor der Kamera warst? Warst du da sehr nervös oder warst du da eher so, jetzt lass das losgehen?
Nee, ich war schon sehr nervös. Das war im Januar 1990, also bei einer Live-Sendung. Und es war im Vormittagsprogramm des Deutschen Fernsehfunks und es ging um Eiskunstlaufen, EM oder WM. Ich hatte nur anzusagen, dass wir jetzt in den Ort der Veranstaltung schalten, aber ich war schon sehr nervös. Aber es war nicht so schlecht, weil dann wenige Wochen später, das war in der Zeit, in der Nachwendezeit, also ich bin mit dem Mauerfall quasi zum Fernsehen gekommen, weil die merkten, ein paar neue Gesichter würden uns gut tun. Und dann hatten wir eine Sonntagabendsendung erfunden, analog den Sonntagabendsendungen der dritten Programme der ARD. Und da gaben sich wirklich die prominentesten Vertreter des bundesdeutschen Fußballs die Klinke in der Hand, Franz Beckenbauer. Und an dem Sonntag stand eine Sendung mit Günter Netzer an. Und das sollte eine Kollegin, auch eine junge Kollegin, moderieren, diese Sendung. Die war eine Stunde lang. Und die sagte dann ehrlich in unserer Sitzung, wisst ihr was, ich traue mir das nicht zu. Ich glaube, Thomas kennt sich da besser aus in dem Metier und so. Und so habe ich dann meine erste Studiosendung bekommen. Und die war offensichtlich nicht so schlecht. Eher im Gegenteil, weil Netzer hatte viel Spaß. Seine Frau, die dabei war, hat viel Spaß. Ich habe aus Büchern zitiert, wo sein Name fiel und sowas. Und der prominenteste Radioreporter der DDR, Wolfgang Kempel, rief mich an dem Abend, damals gab es ja noch keine Handys, mein Festanschluss war auch nur beim DDR-Fernsehen oder Deutschen Fernsehfunk, wie es dann hieß, hinterlegt, an und sagte, junger Mann, das war eines der besten Gespräche mit Günter Netzer, die ich seit langem gehört habe. Und damit war eigentlich der Weg geebnet, dass ich in dem Metier weiter arbeiten konnte, zumindest was diesen Sender anbelangt, ja.
Wow, das muss, wie hat sich das angefühlt, als du das von dem Kollegen gehört hast?
Das steigt so innere Hitze auf und man freut sich, dass das gleich so eine Resonanz findet. Aber das war natürlich für uns junge Leute, also Wilfried Haag war dabei in der Truppe, Konstantin Sauer, der ging zu Radio Bremen, Wilfried Haag zum NDR, ist auch vor kurzem in den altersbedingten Ruhestand gegangen, hat über Jahrzehnte Leichtathletik und Biathlon für die ARD kommentiert. Das war eine denkbar günstige Zeit für uns. Wir konnten uns im Schutze dieses ostdeutschen Fernsehsenders bei allem ausprobieren und wir konnten auch einfach sagen, ja, mache ich, weil die ältere Generation war außen vor und die mittlere war so in der Schwebe und du wusstest auch nicht, wer möglicherweise tatsächlich belastet ist. Wir wurden alle gemühlfänzelt, hieß es. Also du wurde überprüft, ob du für die Stasi tätig gewesen bist oder nicht. Und der wurde dann rausgeschmissen. Und dadurch waren wir immer gefragt quasi. Also du konntest dir quasi, als die Oberliga noch spielte, die Oberligaspiele aussuchen, Fußball-Oberliga. Ich habe beispielsweise zusammen mit Willi Haag, wir beide, da schmunzeln wir sind gut befreundet und immer wenn wir uns sehen, weißt du noch, wir haben, die DDR hat ein Frauenfußball-Länderspiel veranstaltet.
Ja.
Und für uns, das haben wir beide übertragen, Willi hat es kommentiert, ich habe die Interviews gemacht, wurden daraus zwei. Es war das erste und das letzte Frauenfußball-Länderspiel der DDR. Da feixen wir ja noch immer drin. Wir haben zwei Frauen-Länderspiele der DDR übertragen.
Ja, das kann auch nicht jeder von sich sagen, ne? Dass man sowas macht.
Nein, durfte. Nicht wirklich, ja.
Ja.
Und man hat ja ganz viele Kollegen über die Jahrzehnte kennen und schätzen gelernt. Und viele, wenn sie dann in Archivstücken buddeln und auch Kollegen vom WDR oder so, die dann in Archiven, es gibt ja das Rundfunkarchiv Ost, wo alle Schandtaten hinterlegt sind, auch meine frühen Interviews mit Ulf Kirsten, Matthias Sammer zum Wechsel in die Bundesliga oder so. All diese Interviews habe ich damals geführt oder Darius Wosch, der dann nach Bochum gegangen ist. Die werden einem dann ganz freundlich zugespielt und kannst du dich noch erinnern oder es steht so ein Smiley dabei mit ganz dicken, lachenden Augen.
Ja. Was war denn für dich so das prägendste Interview oder Gespräch, das du in deiner langen, langen Laufbahn führen durftest?
Ich glaube, das ist das hat nicht mit dem Fußball zu tun, wenn du den einen einzigen prägendsten fragst. Mhm. Das war Carl Lewis. Mhm. Leichtathletik-Legende. Mhm. Ich glaube, 9-mal Olympiasieger, 8-mal Weltmeister, dominierte so Mitte der 80er bis Mitte der 90er den 100-Meter-Lauf und den Weitsprung. Und das war auch mein großes internationales erstes Erlebnis. Mhm. Das waren die Goodwill Games 1990 in Seattle. Mhm. Also Ost- und Westblock hatten sich geeinigt, nachdem sie gegenseitig 2 Olympische Spiele boykottiert hatten. Wir veranstalten mal Goodwill Games und das waren, ich glaube, fast die letzten oder vorletzten, weil es gab ja dann keinen Boykott mehr. Und da war ich in der kleinen Gruppe, also in Deutschland übertrug RTL und der Deutsche Fernsehfunk. Mhm. Und ich war neben wenigen anderen Kollegen für den Deutschen Fernsehfunk da. Und da kam es zu einem Interview mit Carl Lewis. Und ich sagte, hi, I'm Thomas from German Democratic Republic. So hieß es ja damals noch. Mhm. Und dann interviewte er mich. Ah. Und er sagte, oh, der war total interessiert. Und sagte, oh, you come from the GDR. How was it when you walk him down? Oder all solche Dinge. Also ich habe erstmal 3 Fragen von Carl Lewis beantworten müssen. Und dann sagt er, nice to meet you. Und dann hat er mich auch aus dem großen Pulk, ich hatte schon ein extra Interview mit ihm bekommen. Er war überall, wo er hinkam, war ja heiß begehrt.
Ja.
Und das war dann so substanziell, dass ich daraus einen 45-minütigen Film machen konnte quasi mit Ereignisbildern und so. Er nahm mich also eine Stunde mit in den tiefsten Bereich, in dem er da sportlich tätig war. Das war ja das Prägendste. Wann fragt dich schon mal jemand, wenn du anfängst, jemanden zu interviewen?
Ja.
Dann gibt es viele, viele nette Begegnungen, auch mit Fußballern in jeder Hinsicht. Zum Schluss auch mit Vincent Kompany beim FC Bayern. Wir waren im August letzten Jahres bei Moises Konzert in Wembley. Und ich hatte dann wenig später noch voller Begeisterung auch ein Shirt von diesem Konzert an. Und dann sagte Kompany, als es zum Interview kam, oh, Oasis, warst du da? Ja, war ich. Wo warst du denn? Und dann sagte ich Wembley. Und dann sagte ich war in Manchester mit Pep und so. Also ja, das ist gibt so nette Momente, wo es ein bisschen persönlich wird. Mhm. Bei meinen ersten Turnieren, also wenn du 1994 oder auch 98 nimmst die Weltmeisterschaften, das war das noch unmittelbarer. Da ist man mit der deutschen Nationalmannschaft von Spielort zu Spielort geflogen. Und wenn man dann nicht gleich in das Flughafengebäude ging, sondern über einen Bus geparkt wurde, dann stand man am Haltegriff neben einem der Nationalspieler, also neben Lothar Matthäus oder Matthias Sammerquatze, so in den Zeiten. Das war schon sehr... Also es war persönlicher, weil man sich auf diese Art und Weise kennenlernte. Und vieles ist aus der Zeit geblieben. Also Andreas Köpke habe ich beispielsweise auf diese Art und Weise das erste Mal etwas näher kennengelernt.
Das ist schon ein bisschen anders geworden in den letzten 25 Jahren, ne? Dass diese Nahbarkeit gerade bei Nationalmannschaft, die ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen. Vielleicht auch durch das Phänomen Social Media, dass die Sportlerinnen, Sportler, Trainer einfach auch so ein bisschen mehr aufpassen wollen, müssen, sollen, was sie sagen, wann sie es sagen, wie sie es sagen. Ist das für dich eine Entwicklung, die du, oder anders gefragt, wie bewertest du diese Entwicklung?
Naja, es ist für uns als Journalisten, wenn im eigentlichen Sinne, schwierig. Ja, klar, aber manches sie nicht wirklich real, dass man auf dem Sender benutzt hat, weil man sich abseits der Kamera schon duzte. Aber es war einfacher, Distanz zu halten. Und ich habe das immer geschätzt. Irgendwann habe ich begriffen, dass ich mehr Abstand zu dieser deutschen Fußballnationalmannschaft haben muss. Da gab es dann durchaus einige K.O.s im Viertelfinale, 94, 98. In diesem Prozess mit dem ganzen Tiefpunkt da 2000 Europameisterschaft in den Niederlanden und Belgien. Und da merkte ich, dass man mehr Abstand haben muss, um das dort Geschehene oder die inneren Konflikte besser und einfach objektiver bewerten zu können. Also wenn du zu deinem ersten Turnier fährst, wie 1994 die Fußball-WM in den USA, dann bist du natürlich voller Begeisterung und saugst alles auf und hast relativ geringe Distanz zu dieser Mannschaft. Aber du hast ja gefragt, wie ich die Entwicklung in die andere Richtung bewerte. Das ist schwierig. Also mir gefällt auch das grundsätzliche Du mittlerweile wenig den Spielern gegenüber. Und wenn man einige der Kollegen heute sieht, das ist schon ein sehr, sehr enges Verhältnis. Mhm. Vielleicht ist es zeitgemäß. Ich will gar nicht darüber urteilen. Aber mich befremdet es immer ein bisschen. Das mag daran liegen, dass ich vielleicht eine Generation oder möglicherweise auch zwei älter bin. Ich hatte kein Problem mit dem, wie es zu meiner Zeit war, und akzeptiere aber auch, wie es heute ist. Also ja. Und letztlich aber, was finde ich auffällt, ist, dass jeder natürlich versucht, Kontrolle über das zu haben, was über ihn berichtet wird. Mhm. Ja. Also Dinge wie den FC Hollywood beim FC Bayern wird es heute wahrscheinlich nicht mehr geben.
Mhm. Und wenn das doch irgendwie sich die Tendenzen da hingehen, dass es sein könnte, dann wird so dagegen versucht zu gehen, dass das ja nicht in diese Größe, wie es damals FC Hollywood war, nochmal wird, oder? Auch von Vereinen, die ja jetzt auch schon mittlerweile nicht nur Vereine, sondern auch ganze Mediengrößen im Prinzip sind und auch hinter sich haben, ne?
Ja, ich glaube, der Schritt ist nicht mehr fern, wo die Vereine dann die einzigen sind, die Interviews und Bilder von ihren Mannschaften produzieren und den interessierten Streaming-Plattformen oder vielleicht gibt es noch TV-Sender zur Verfügung stellen. Und was auch auffällt, ist, dass natürlich viele Spielerberater die enge Beziehung zu Kollegen benutzen, um den Marktwert ihrer Klienten hochzutreiben, was natürlich unmittelbar zum Kapitalismus gehört. Und wir haben ja auch viele Beispiele von Kollegen, die auf die andere Seite also gewechselt sind und zum Spielerberater geworden sind.
Ja. Ja. Dein junger Kollege Florian Schiedrich war hier auch schon bei Sportsfreunde zu Gast, ist jetzt unterwegs zur Fußball-Weltmeisterschaft. Hast du mit ihm, du hast ja mit ihm wahrscheinlich auch beim ZDF Morgenmagazin zum Beispiel mitgearbeitet, oder?
Der Florian gehört zu den vielen jungen Kolleginnen und Kollegen, wo ich keinen allzu kleinen Anteil daran habe, dass sie beiden ZDF sind oder genauer gesagt, also Florian ist irgendwann ganz am Anfang seiner Laufbahn ist er bei uns eingestiegen als Redaktionsassistent. Und das finde ich einen wunderbaren Weg. Deswegen ist er auch so gut geworden, behaupte ich mal, wie er ist, wenn man quasi alles mal gemacht hat. Also Florian war Redaktionsassistent, hat Redaktion gemacht für die Sportblöcke im Morgenmagazin. Und in Castings haben wir festgestellt, die ich dann auch veranstaltet habe, dass er das auch gut kann. Und dann haben wir daran gearbeitet. Und heute ist er der Berichterstatter von der deutschen Mannschaft und der Moderator des Morgenmagazins Sports. Also Chapeau, kann ich nur sagen. Und auch andere, die neben ihm jetzt moderieren. Und ein Teil der ganz jungen Garde im ZDF ist über uns in Berlin, also diese bescheidene Sportredaktion, die ich ab Frühjahr 1992 da aufbauen durfte. So bin ich nämlich letztlich beim ZDF gelandet. Der spätere Chefredakteur, der Gründungsbeauftragte des Morgenmagazins im ZDF war, hatte mich gefragt, ob ich Interesse hätte, eine Sportredaktion für das ZDF, aber in Berlin aufzubauen, in der Redaktion Morgenmagazin. Und das war für mich als Berliner großartig, weil immer nach Dresden zu fahren, wo der Mitteldeutsche Rundfunk saß, hätte auch keinen Spaß gemacht. Ich hätte also eine Entscheidung treffen müssen. Damals stand der Umzug des MDR von Dresden nach Leipzig noch aus. Und da kam mir im Februar kam der Anruf, Februar 92, eine Woche bevor ich zu meinen ersten Olympischen Winterspielen fliegen sollte, noch für die ARD nach Albertville. Und dann haben wir uns quasi der Gründungsbeauftragte Dr. Peter Frey und ich auf dem Flughafen, das war sogar noch Tempelhof getroffen und man flog in die Alpen. Von da gingen die Direktflüge und haben das besprochen und waren uns relativ einig. Und ich bin dann im April schon in der Gründungsgruppe des ZDF-Morgenmagazins eingestiegen. Das hatte er ganz intelligent gemacht. Er hatte für jeden Bereich sich einen rausgepickt. Mhm. Und dann waren wir so 6, 7, 8 Leute vielleicht, jeder für einen Bereich, und haben darüber nachgedacht, wann kann man das schon mal, bitteschön, wie ein Morgenmagazin des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland aussehen sollte. Die ARD hatte sich für Köln mit dem WDR entschieden und das ZDF hatte sich für die Hauptstadt entschieden. Noch bevor der Umzug als Bundeshauptstadt und so weiter kam, was eine, wie ich heute noch finde, eine großartige Entscheidung war. Mit dem, wir haben ja jetzt auch dann später noch das Mittagsmagazin übernommen, genau, ja. Inzwischen auch mit 2 Sportblöcken. Also das war ein Projekt, das stetig größer wurde. Und aber trotzdem haben wir im ersten Jahr gedacht, oh Gott, wie lange wird es uns geben? Also, weil wer steht denn schon so früh auf und guckt Fernsehen? Ja. Fernsehen, ja. Haben auch viele innerhalb des ZDF gesagt, aber wir haben überlebt. Still survive.
Ihr habt recht behalten am Schluss. Ja.
Ja.
Also ich muss auch sagen, ich bin vor allem in der Zeit, als ich in Zürich zur Schule gegangen bin, ich lebe so 30, 40 Autominuten und Zugminuten von der Stadt weg auf dem Land draußen. Als ich da zur Schule gegangen bin und früh aufstehen musste, da habe ich eigentlich jeden Tag unter der Woche das Morgenmagazin geguckt und habe auch immer auf die Sportblöcke als Sportbegeisterter hingefiebert. Und das ist bis heute so, dass wenn ich morgens früh aufstehe, das Erste, was ist nach dem Kaffee, ist das Morgenmagazin.
Ach, das freut mich. Das war auch unser Anspruch, dass wir die Leute zwingen, die zur Arbeit müssen oder so, mit diesen, Anfang waren es 4 Sportblöcke, am Ende waren es 6 Sportblöcke, dass die wissen, wenn sie in der Halbzeitpause eines Champions-League-Spiels den Fernseher ausmachen, was da in der zweiten Halbzeit passiert, kriege ich komprimiert im Morgenmagazin. Das war immer unser Anspruch. Aber auch in anderen Sportarten, von Basketball bis Eishockey oder Beachvolleyball, Volleyball, alles Mögliche, war immer der Anspruch. Welt- und Europameisterschaften, das war ja breit genug. Also ich bin einfach nur... Und meine kleine Gruppe ist einfach nur nach den Interessen gegangen, die wir selbst hatten. Mhm. Weil wir gesagt haben, wir sind sportbegeistert. Und was würden wir gerne sehen wollen, das versuchen wir auch zu zeigen. Mhm. Und dann noch so kluge Sprüche aus dem Sammelbuch der allgemeinen Weisheiten. Wenn 2 das Gleiche denken, denkt nur einer. Und wenn du so ein 3-Schicht-System hast, also... Frühdienst, der dann den Tag plant, Spätdienst, der konkret wird, und Sendedienst ab Mitternacht, und da also Übergaben stattfinden, haben wir gesagt, gestalten statt verwalten. Mhm. Also damit der Spätdienst auch den Mumm hat, sage ich mal, Entscheidungen, die im Laufe des Tages gefallen sind und an denen schon mehrere Kollegen beteiligt waren, nochmal umzukippen, weil, was weiß ich, Otto Rehagel von Werder Bremen zum FC Bayern wechselt und das bekannt wird. So.
Ja, ja.
Das sind so ein konkretes Beispiel aus der Anfangsjahren mit Otto Rehagel, das ich gerade erinnere.
Ja, und es ist ja gerade jetzt auch in der heutigen Zeit umso wichtiger geworden, dass man flexibel ist über den Tag hinweg. Gerade zum Beispiel in Transferphasen über den Sommer oder im Winter, wenn plötzlich 5 Transfers sich überschlagen und so weiter und so fort, dass man da flexibel bleibt, ne?
Ja, damals hat man aber noch ganz anders produziert im Fernsehen. Also man musste ein Kamerateam anmieten oder aus dem Landesstudio zu Werder Bremen schicken, und dann hat aber 1860 München einen prominenten Neuzugang gehabt oder so, um mal ein Extrembeispiel zu erwähnen. Und da haben wir dann Wege gefunden damals, weiß gar nicht, hieß das Sport 1 schon? Nee, DSF.
DSF hieß es früher, damals. DSF, ja.
Die waren immer an 5, 6 Schauplätzen, weil die ihr Bundesliga-Magazin hatten. Und da habe ich mich getraut, mit denen mal Kontakt aufzunehmen und mal zu fragen, was denn das kosten würde, wenn wir von ihnen Material einkaufen. Und die waren ganz begeistert, weil es für sie natürlich eine Refinanzierung war. Das hat dann, war auch ein völlig... Also war günstiger, als ein eigenes Kamerateam dahin zu schicken quasi. Und dann hatten wir zur Überraschung aller, obwohl wir in Bremen gedreht hatten, die Bilder aus München, um bei dem anderen Beispiel zu bleiben, ja. Und daraus haben sich dann auch der SED produziert, sie fing dann an, ach, das ist gar nicht so unklug, und fing dann an, Bildmaterial vom Training der Fußball-Bundesligisten zu liefern. Heute ist das ja gang und gäbe. Ja. Heute fragt man auch beim BVB-TV, wenn beim BVB jemand einen Neuzugang vorgestellt wird oder so. Ne?
Und wenn plötzlich Sebastian Kehl weg ist und ein paar Tage später kommt Nils Ole Boog als Nachfolger, ne? So zum Beispiel.
Ja.
Kurze Unterbrechung für einen kulinarischen Pass in den Lauf. Diese Folge wird präsentiert von der Cochinche Brasserie in Seefeld. Spitzenleistung fängt beim Essen an. Und die authentische vietnamesische Küche dort ist mein absoluter Go-To-Spot für Genießer. Hier bekommt ihr Frische, die einfach gut tut. Schaut mal auf ihrer Website vorbei. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt zurück in die Folge. Du hast vorher schon ein bisschen die Weltmeisterschaften und die teilweise frühen Aus von den deutschen Mannschaften Ende der 90er, Anfang der 2000er gesprochen. Du warst ja an wie vielen Weltmeisterschaften insgesamt Fußball?
Acht. Weil ich durfte bei 8 Weltmeisterschaften vor Ort sein. Mhm. 8 Europameisterschaften auch im Fußball. Und es waren auch genauso viele Olympische Spiele. Also 16, die sich auch in 8 Sommer- und 8 Winterspiele teilen. Wobei ich 1992 gleich zweimal Olympia in ein und demselben Jahr erleben durfte, weil das war das letzte Jahr, in dem Winter- und Sommerspiele im selben Jahr stattfanden.
Ah ja, okay.
Ja, ich hatte dann aber Winterspiele im Zweijahresrhythmus. Also 92 war Albertville und Barcelona und 94 waren dann die Winterspiele von Lillehammer. Mhm. Permanent unter strahlend blauem Himmel, bei klirrendem Frost. Ja. Das waren klassische Winterspiele.
Und dann im Sommer darauf in die USA, zur Fußball-WM.
94 dann USA. Ja, das war dann immer der Link. Also Winterspiele und Fußball-WM und Sommerspiele und davor Fußball-EM. Die war ja auch immer so.
Ja.
Ja, ja. Manchmal war auch nur eine Woche dazwischen. Also das war auch für die Familie, für meine Frau nicht leicht mit 2 Kindern. Dann gerade in den Jahren, wo es beides im Sommer war, also wenn Sommerspiele waren, da allein mit den Kindern zu Hause, aber das hat sie großartig gemeistert.
Was ist so das Schönste, die schönste Erinnerung aus all diesen, aus der Zeit, die du mitgenommen hast oder ja, die du heute noch erinnerst?
Schwierig, schwierig, schwierig.
Kannst auch mehrere sein.
Ach. Ja. Ach ja, also Beachvolleyball, Olympische Spiele, Rio 2016, das deutsche Duo um Laura Ludwig, Finale an der Copacabana. Das war großartig, ein großartiges sportliches Erlebnis. Und die beiden waren auch total nett. Ich hatte das Siegerinterview danach live und durch die Zeitverschiebung gingen wir dann ins MoMA rein und dann sagten die, wir machen noch eine Party oben auf der Dachterrasse unseres Hotels. Ja. Wollt ihr mitkommen? Am Kameramann und ich uns angeguckt und beide genickt und sind natürlich mitgekommen. Und dann haben wir sogar 3 Minuten oder 4 des Beginns der Party live im Morgenmagazin übertragen, weil wir schon eine Live-View mit hatten, das live übertragen konnten. Und es war, glaube ich, 8.46 Uhr oder so. Ich war ständig in Verbindung mit dem Kollegen. Das war natürlich ein grandioses Ereignis, auch im Nachklapp des sportlichen Ereignisses. Also es zog sich so durch die ganze deutsche Nacht quasi für mich. Und in Brasilien, in Rio, was der Abend, abgesehen davon, hätte Brasilien diese Spiele nie bekommen dürfen, aufgrund der wirtschaftlichen Lage und der Voraussetzungen, muss man leider sagen. Ne? Ist ja auch mit den Bewerbungen der 3 verbliebenen deutschen Bewerberstädte sehr wichtig, das nicht aus dem Auge zu verlieren. Großes, großes Erlebnis war auch, also bei der Fußball-WM 2014 war ich lange vor Ort, und war dann aber zum Finale wieder in Deutschland Und weil ich einer der wenigen war, der schon zurück war, das hing mit MoMA und so zusammen, Morgenmagazin, wurde ich zum Flughafen Tegel geschickt, um auf dem Rollfeld zu stellen, wenn die Maschine ankommt. Und das sollte eine Interviewposition werden. Und es wurden über 20 Minuten live, die ich drauf war. Kollegen nannten mich anschließend den Weltbildzerstörer, weil ich nicht aufhörte zu interviewen, aber auch nur, weil der Mann im Ohr sagte, mach weiter, du bist noch immer drauf. Also ich setzte irgendwie nach vereinbarten 2 Minuten an. Ich hatte Philipp Lahm, der mit Bastian Schweinsteiger mit dem Pokal die Gangway runterkam. Und dann bin ich natürlich auf die zugegangen, aber ich war auch nicht der Einzige. Ich war nur der Mutigste wahrscheinlich oder der Einfältigste, weiß ich nicht. Vielleicht andere sagen der Dreisteste. Und Philipp antwortete und ich sagte dann, alle waren müde, war ihn anzusehen. Und ich sagte dann, und damit, glaube ich, geben wir zurück. Und dann hieß es, mach weiter, mach weiter. Und dann wurden daraus 20 Minuten bis zur Abfahrt des Busses. Und dann redete noch Toni Kroos, Sami Khedira, Schürrle. Irgendwann kam Köpke Bierhoff, die ich auch schon als Spieler kennengelernt hatte. Ach, was machst du denn hier? Und dann hast du halt gefragt, ist das jetzt schöner, so Weltmeister zu werden oder Europameister gemeinsam? Ja, und dann stiegen sie alle in den Bus und waren verschwunden. Und dann endete die Live-Schalte. Mhm. Das ist eines der wenigen Werke, wenn man so will, die ich noch zu Hause auf CD habe, um mal irgendwann bei Bedarf den Enkelkindern zu zeigen.
Guck mal hier, so haben wir das früher gemacht.
Genau.
Wo warst du, als 2002 Deutschland dieses Finale verlor gegen Brasilien?
Bei dieser 2002 WM Japan und Südkorea endete mein Aufenthalt vor Ort auf der Hochzeitsinsel Jeju.
Okay.
Ja. Zusammen mit unserem Morgenmagazin-Fußballexperten Thomas Strunz, der mich unmittelbar vor dem Turnier angerufen hat und sagte, du, da erscheint jetzt bald morgen ein Beitrag, dass meine Frau und ich getrennte Wege gehen. Das war damals Stefan Effenberg, die heutige Frau Effenberg noch mit Thomas Strunz verheiratet war. Und da sagte er dann als Abschied von der Hochzeitsinsel Jeju, ich sagte, wir sagen Tschüss von der Hochzeitsinsel Jeju. Und Thomas sagte dann, und ich suche mir eine Scheidungsinsel.
Oh, das ist natürlich dann auch, ja.
Ja, also wir da und bei dem Finale fragtest du ja mit dem bis heute bemerkenswerten Patzer von Oliver Kahn, so zahlreich waren die ja nicht. Da haben wir, gab es das Public Viewing vom ZDF im Sony Center und da war ich dann und habe das Dilemma mit angucken müssen. Mhm. Ja, ja, dieses 0-2, das war schade. Aber gab auch ein WM-Finale 1994 im Rose Bowl von Pasadena. Ungeschützt in der prallen Sonne, da hatte ich in der ersten Halbzeit damit zu kämpfen, nicht einzuschlafen. Brasilien, Italien, 0-0. Mhm. Ich bin dann in den klimatisierten Ü-Wagen gegangen, um das da wirklich entspannt gucken zu können. Ich musste einen Beitrag machen und Interviews, um danach auch arbeiten zu können. Also das ist, was die WM 1994 in den USA anbelangt, meine letzte Erinnerung daran. So. Eine, die mich einfach nicht loslässt, weil ich dachte, mein Gott, wie kannst du bei einem WM-Finale?
Ja, du hast ja auch mit Sicherheit sehr viele, hast eine schon geteilt, Erinnerung an Olympia. Gibt es im krassen Gegensatz dazu Momente, Dinge, die du erlebt hast, wo du sagst, boah, die waren schwer zu verdauen oder zu sehen, zu erleben?
Beim olympischen Sport oder Fußball?
Grundsätzlich.
Also jetzt nichts, was bleibende Schäden hinterlassen hätte. Aber ich hatte Atlanta 1996, da gab es ja die Bombe im Olympischen Park. Da war ich nicht in dem Olympischen Park. Aber wir waren eine kleine Truppe von ZDF-Kollegen. Es passierte Ortszeit am Freitagabend. Und wir waren eine kleine Truppe, die für den Samstagvormittag die Highlight-Sendung fahren sollte. Und aufgrund des Anschlages wurde das IBC, also das Internationale Fernsehzentrum, geschlossen. Es kam keiner mehr rein und keiner mehr raus. Und wir sollten Samstagmorgen, 9 Uhr deutscher Zeit, glaube ich, eine Highlight-Sendung machen aus der Nacht, was passierte. Ne? Die Wettkämpfe gingen ja teilweise bis 6 Uhr morgens und so. Das war eine rein sportliche Zusammenfassung. Und wir haben dann notgedrungenerweise und völlig richtigerweise daraus eine Breaking-News-Sendung gemacht von 3 Stunden. Ein Kollege des amerikanischen Fernsehens, der gerade noch so ins IBC geschafft hatte und der da Augenzeuge war bei der Explosion, kam rein und der wurde zwischen 2, 3 Fernsehstationen quasi hin und her gereicht im Stundenrhythmus. Und wir teilten schnell jedem von uns 3, 4 Leuten, die da waren, eine Funktion zu und machten wirklich eine News-Sendung. So, ne? Dieter Kürten war damals noch da, der war Moderator. Uli Nett machte Simultan-Dolmetscher, weil wir hatten die Genehmigung, einen der amerikanischen Nachrichtenkanäle draufzulegen. Ich machte den Leiter der Sendung und versuchte den Ablauf und immer wieder neue Gäste oder neuen Input zu bekommen. Susanne Simon produzierte Stücke, wenn ich das alles richtig erinnere. Und nach einer guten Stunde rief der damalige Chefredakteur an und sagt, ihr macht das großartig, macht genauso weiter. Es kam ja keiner rein und keiner raus. Und erst nach 3 Stunden war es dann vorbei und dann konnten wir auch Feierabend machen. Aber das war eine besondere Situation, die ich auch fast schon wieder vergessen hatte, aber die du jetzt wieder ins Gedächtnis gerufen hast. Das war eigentlich, ja, weil im Umfeld der Großereignisse, bei denen ich vor Ort war, das Negative und man hat trotzdem versucht, halbwegs weiterzuarbeiten. So, ne? In Manchester bei der Europameisterschaft 96 gab es auch eine Explosion in der City und wir wohnten damals in Manchester. Man sah die Rauchwolke von unserem Hotel aus aufsteigen. Da war ich auch unter den Ersten, die vor Ort waren mit dem Kamerateam, weil wir schnell reagiert hatten. Ja, das waren so 2 Momente, die man nicht gebraucht hätte, ehrlich gesagt. Ja. Und was komisch war, zu den Winterspielen von Salt Lake City 2002 zu fliegen, weil es relativ nah an 9/11 war, ne? Das war sehr merkwürdig. Da ging es dann auch los mit den verschärften Sicherheitskontrollen. Also das war ja völlig harmlos früher, die Sicherheitskontrollen, wenn du das so betrachtest, ne? Und da war dann vor der Einfahrt zum Internationalen Fernsehzentrum Zelt aufgespannt. Sie sind mit einem langen Arm und Spiegeln unter die Autos gegangen. Du musstest quasi alles öffnen. Das war eigentlich, ja, wie so allgemein im Leben, der 9/11 war ein Wendepunkt in jeglicher Hinsicht, was Sicherheitsvorkehrungen anbelangt.
Ja, das ist, glaube ich, jeder, der alt genug war, kann, glaube ich, bis heute noch sagen, wo er war, als das passiert ist, wo er das mitbekommen hat. Schrecklich genug, ja. Lass uns wieder zu schöneren Dingen kommen. Der Fußball ist ja die schönste Nebensache der Welt, wie man sagt. Es ist eine Sportart, die man relativ einfach nehmen Ball und kick los spielen kann. Was hat dich an Fußball so begeistert, dass du so lange dabei geblieben bist?
Dass ich es relativ gut konnte und dass ich es total spannend fand, zuzugucken. Also der Fußball hat mich
als Berichterstatter, nenne ich es mal grob, geprägt. Mhm. Aber mein gesamtes Sportinteresse ist vorhanden. Also über die ganze Breite der olympischen Sportarten. Das sind Zahlen, die liegen weit in der Vergangenheit, wenn ich sage, dass ich 1968 bei den Olympischen Spielen von Mexiko vor dem Fernseher lag und noch erinnern kann, wie eine Kugelstoßerin namens Margitta Gummel die Goldmedaille holte oder im Rudern der legendäre Dresdner Vierer. Und das, was die Sportreporter, ich war damals 9, was die Sportreporter da geschildert haben, hat mich fasziniert. München 1972, weiß ich noch, Wolfgang Nordwig gewinnt den Stabhochsprung. Es war ein heißer Sommertag. Wir waren am See und hatten da so ein Ferienhaus mit einem Fernseher drin. 2 Jahre später wurde der Fernseher dann farbig, 1974, für mich zumindest zur Fußball-WM. Man konnte immer in den See springen und dann hat man sich den nächsten Versuch von Wolfgang Nordwig angeguckt. Das war großartig. Und zum Fußball zurückkommend, mein Vater, der auch einen riesen Anteil daran hat, dass ich das werden konnte, was ich heute bin und der quasi dieses Interesse geweckt hat. Der ist damals in Berlin mit mir eigentlich zu jeder Sportart gegangen. Handball, Volleyball, Fußball, der ASK Vorwärts, Frankfurt-Oder spielte damals noch in Berlin, DDR-Oberliga mit Nationalspielern, Jürgen Nöldner, der später auch Fußballjournalist wurde, Otto Fresdorf. Also ich habe diese Namen nicht vergessen. Oder die Friedensfahrt, die dann Prag, Warschau, Berlin, das waren alles so prägende Ereignisse. Und beim Fußball, und um darauf zurückzukommen und zu meinem Vater, der war Mannschaftsleiter der ersten Männermannschaft. Damals lebten wir noch in Wittstock. Sie hatten eine Bäckerei und spielten Bezirksliga, dritte Liga. Und da fing ich dann als 14-Jähriger an, darüber zu schreiben für die Lokalzeitung, was natürlich noch ganz anders war als heute. Also sie haben samstagnachmittags gespielt, dann hast du dich sonntags hingesetzt und einen Spielbericht geschrieben, den hast du montagmorgens auf den Weg zur Schule bei der Lokalredaktion in den Briefumschlag gesteckt, in diesen Briefschlitz, weil die waren noch nicht da. Und dann erschien er, wenn du Glück hattest, Mittwoch, meistens eher Donnerstag im Lokalteil der Bezirkszeitung.
Ja.
So.
Wow.
Und dann kam irgendjemand bei diesem Fortschritt Wittstock auf die Idee, das Stadion hieß Stadion des Friedens.
Mhm.
Man wusste nicht mehr, wohin mit den ganzen Materialien, so Hochsprungständer und so. Und dann wollte man ein neues Gebäude bauen und dann kam mein Vater auf die Idee, dann lass uns doch gleich einen Sprecherturm bauen. Und dann unten war dann der Abstellraum und oben war so ein kleiner Sprecherturm mit 2 Lautsprechern auf der Haupttribüne. Hin und wieder kamen ja so 500, 600, manchmal auch 1000 Zuschauer in dieser Kleinstadt von 11.000 Zuschauern. Dritte Liga, wie gesagt, da war ich dann der erste Stadionsprecher. Und habe also die Aufstellung von Fortschritt Wittstock und der Gastmannschaft vorgelesen. Und so entwickelte sich das eigentlich peu à peu. Und jeder weitere Schritt war auch immer mit dem Fußball verbunden. Weil ich habe dann als Student, war ich mit einem Reporter von Radio DDR. Das war ja alles noch zu DDR-Zeiten. Ich habe 81 bis 85 studiert. War ich fast jedes Wochenende mit ihm unterwegs und habe so Recherche und Handling in den Vor-Online-Zeiten kennengelernt. Damals hattest du nur als Recherche, was du dir selbst aufgeschrieben oder gesammelt hast.
Ja.
Der hat Rudern, Radsport, Fußball gemacht. So bin ich auch quasi an den hochgeschätzten Kollegen, Helmut Schulze war das, herangekommen. Also der hat gesagt, wenn sie Stehvermögen haben und Interesse, dann seien sie am kommenden Sonntag in Böhlen. Da spielt Chemie Böhlen gegen Chemie Leipzig. Und dann kommentieren sie die letzten 5 Minuten der ersten Halbzeitprobe.
Mhm.
Und dann bin ich da hingefahren und habe das gemacht. Das waren alles so kleine Momente, wo du in dem Moment nicht siehst, in welche Richtung das geht. Also vom kleinen Artikel schreiben für eine Lokalseite, Stadionsprecher, Oberreportage, DDR-Liga und ja, ein bisschen Hörfunk habe ich auch als Student oder in den 4 Jahren als ich für die Zeitung in Potsdam arbeitete, habe ich nebenbei auch noch Radio gemacht. Was alles nicht schadet, glaube ich, im Endeffekt, wenn man mal in jeden Bereich reingerochen hat. Mhm. Oder jetzt beim Fernsehen. Ich finde, es sind mittlerweile, ist es ja Gewohnheit geworden, auch durch die Social Media, dass man, entweder man geht in die Redaktion, wird Reporter oder Moderatorin, Moderator. Und ich würde eher favorisieren, und das habe ich auch immer versucht, bei den jungen Kollegen, die ich gewinnen konnte, für uns zu arbeiten, zu hinterlassen. Egal ob Jana Thiel, die leider viel zu früh verstorben ist, oder Jessie Wellmer, die auch zu den Kolleginnen gehört, die ich quasi zum ZDF geholt hatte. Jetzt steht sie in den ARD-Tagesthemen. Dass sie auch ein bisschen redaktionell arbeiten oder beispielsweise auch Beiträge machen sollten. Also das habe ich niemandem erspart.
gut so finde ich. Von der Pike auf zu lernen und möglichst viel mitzunehmen, mitzulernen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil in diesem Berufszweig.
Ja, es hilft auch Kolleginnen und Kollegen, das zu verstehen, ne? Welche Nöte sie haben oder guten Einstieg, gutes Ende zu schätzen. So, das ist so. Also, wir haben immer viel Wert aufs Miteinander gelegt, weil ich glaube, davon bin ich fest überzeugt, Fernsehen ist komplettes Teamwork. Das hat sich zwar ein bisschen verändert in den Zeiten, also 90er, Nullerjahre, war eigentlich meine Devise, die ich auch versucht habe, jungen Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Du bist nichts, deine Autorität ist eigentlich die Kamera. Und wenn du das so betrachtest, dann wirst du auch geerdet bleiben, egal welche Karriere du machst.
Thomas, vielen, vielen Dank, dass du hier bei Sportsfreunde mit dabei warst und wir ein bisschen über dich, über deine Karriere und deine Einblicke in dein sportliches, berufliches Leben haben durften. Vielen, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Mich auch. Und ich bin erstaunt, dass die Stunde schon vorüber ist. So schnell geht das. Sportblöcke im MoMA waren so maximal 6 Minuten oder bei Fußball-Weltmeisterschaften manchmal 14. Ja. Aber auch eine Stunde ist schnell vorbei. Ja. Ich danke dir sehr, Mirko, dass ich dabei sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.